offene Abwasserkanal, mockig und stinkig. Wir haben auf der Brücke gestanden, als Jungs teilweise geguckt, wann das nächste Präservativ angeschwommen kommt. Und wir haben immer eins gesehen. Und dann haben wir mal Urlaub gemacht in Bayern und ich habe gesehen, wie Gewässer wirklich aussehen.
Hallo und herzlich willkommen beim Kopfhörer, dem Podcast aus der FH Münster. Hier hörst du regelmäßig Neues aus unserer Hochschule. Diese Episode ist eine von zwei Sonderfolgen zum Thema Wasser, die ich für das Wissenschaftsfestival Schlauchraum Münster produziert habe. Beim Schlauchraum geht es 2022 nämlich um eben dieses Thema, Wasser. Vom 18. bis zum 24. Juni gibt es an vielen verschiedenen Orten in Münster Aktionen, Veranstaltungen und Vorträge dazu. Wenn dich das Thema Wasser also interessiert, dann schau doch einfach mal auf schlauchraum-münster.de. Münster natürlich mit UE. Ich bin Moritz Schäfer aus der Online-Redaktion der FH Münster und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Sterbende Wälder, Wassermangel, ausgetrocknete Flüsse.
Das Grundwasser kann vielerorts nur durch mehrmonatigen Landregen wieder aufgefüllt werden, der ist nicht in Sicht.
In Deutschland habe ich mir nie Sorgen ums Wasser gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Thema gibt.
Eine der heftigsten Unwetterkatastrophen seit Jahren hat im Westen Deutschlands Landstriche verwüstet und Häuser weggespült.
Ein eigentlich kleiner Fluss wird zum reißenden Strom.
Von Horror ist die Rede und von einer Jahrhundertkatastrophe.
Das hier unter mir, unter dieser Brücke, das ist kein Fluss, wie es vielleicht aussehen mag. Das ist eigentlich eine große Umgehungsstraße.
Man ist nur fassungslos. Das ging so schnell.
Der Klimawandel macht auch ein neues Wassermanagement notwendig.
Ja, was man da gerade gehört hat, das waren Nachrichtenfetzen aus den vergangenen 3 Jahren. Trockenheit, Dürre und Wassermangel auf der einen, Starkregen und Hochwasser auf der anderen Seite. Und was da in den vergangenen Jahren passiert ist, das wird uns auch sicherlich in Zukunft weiter beschäftigen, denn der Klimawandel stellt unsere Gesellschaft auch im Bereich des Wassermanagements vor neue Herausforderungen. Und darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Helmut Grüning. Er lehrt und forscht an unserem Fachbereich Energiegebäude Umwelt in Steinfurt. Hallo Herr Grüning.
Schönen guten Tag.
Vielleicht erklären Sie kurz, was genau Sie mit dem Thema Wasser oder genauer Wassermangel und Hochwasser zu tun haben.
Ja, meine Lehrgebiete sind die Wasserversorgung und die Entwässerungstechnik. Und bei der Wasserversorgung kümmern wir uns darum, dass Sie ausreichend hervorragendes Trinkwasser aus dem Wasserhahn bekommen. Und bei der Entwässerungstechnik geht es genau darum, dass wir Schmutzwasser und Oberflächenwasser bei Niederschlägen sicher aus dem Stadtbereich herausleiten und zunehmend dafür sorgen, dass Wasser in der Stadt erhalten bleibt, indem wir es verdunsten und versickern lassen.
Würden Sie sagen, dass Deutschland ein Wasserproblem hat?
Wir müssen unterscheiden zwischen Qualität und Quantität. Grundsätzlich sind die Gewässer in Deutschland in den letzten Jahrzehnten deutlich besser geworden. Wenn man zurückdenkt an die 1960er, vielleicht 70er Jahre, dann hatten wir Schaum auf den Flüssen gehabt, maßgebliche Industrieeinleitung. Das weiß man heute nicht mehr. Wir kennen auch im Prinzip kein Fischsterben in dem Sinne. Das gibt es vielleicht am Aasee in Münster nochmal, weil da ist Sauerstoffmangel dann ein Problem. Aber diese Gewässerqualitätsentwicklungen sind sehr positiv zu werten. Also da werden wir besser, aber sind noch lange nicht gut genug. Wir wissen auch mehr, verstehen mehr über die Systeme. Also im Bereich der Wasserqualität, der Gewässerqualität müssen wir besser werden. Und wir haben ein Gewässerstrukturproblem in Deutschland. Das heißt, die Gewässer sind vielfach begradigt, ausgebaut. Wir haben Querbauwerke, Wehre. Das heißt, Fische können, wenn sie zurück in ihre Laichgebiete wollen, nicht zurück, weil vielleicht da ein Querbauwerk ist, die Fischtrippe vielleicht fehlt. Da haben wir noch eine Menge zu tun. Und wir haben im Grundwasserbereich sicherlich ein Problem mit hohen Nitrateinträgen durch die Landwirtschaft. Dabei geht es mir nicht darum, jetzt über Landwirte zu schimpfen. Ganz im Gegenteil, wir müssen hier ein Miteinander finden zwischen Wasserwirtschaft und Landwirtschaft. So, das war jetzt der Exkurs zur Qualität. Wir haben in Deutschland im Prinzip kein Quantitätsproblem. In Deutschland sind wir in einem wassermäßig gesegneten Land. Wir haben genug Wasser. Allerdings durch den Klimawandel gibt es zunehmend das Problem, dass wir sehr, sehr lange trockene Hitzeperiode haben, im Frühjahr schon und im Sommer, die dann durch massive Starkregen unterbrochen werden.
Und das ist ja das, wo ich zumindest im letzten Jahr auch gedacht habe, das ist doch komisch. Wir reden hier in den, wenn man jetzt die Jahre davor nimmt zum Beispiel, 2020, 19, 18, wo es sehr trockene Sommer gab und ich mich noch sehr gut an die Nachrichten erinnern kann, wo Leute halt ihre Gärten nicht mehr gießen durften etc. pp. Und dann im vergangenen Jahr diese Extremwetterereignisse, wo so viel Wasser runterkommt. Da fragt man sich ja als Laie, das Wasser ist doch da. Warum bleibt das denn nicht im Boden und da, wo es eigentlich in Anführungsstrichen hingehört?
Mhm. Wasser geht im Prinzip nicht verloren. Wir haben eine Wasserbilanz, wir haben einen wunderbaren Wasserkreislauf. Wasser geht insofern in unserer Welt, die wir kennen, nicht verloren. Es verteilt sich nur anders. Und wenn es warm wird, kann die Luft deutlich mehr Wasser aufnehmen. Wir sprechen nach Clausius Clapeyron davon, 1 Grad Celsius höhere Temperatur, 7% mehr Wasser in der Luft. Das heißt, das Wasser ist dann vielleicht in bestimmten Bereichen der Atmosphäre gespeichert. Und wenn sich dann Wasser oder die Luft abkühlt, dann kondensiert das Wasser und fällt aus den Wolken heraus, punktuell in bestimmte Bereiche. Und dann haben wir nicht auf einmal zu viel Wasser oder zu wenig Wasser an einer anderen Stelle, ist unterschiedlich verteilt und fällt dann vom Himmel runter. Und wenn es punktuell auf einen Ort fällt, sprechen wir von einer urbanen Sturzflut, wie wir sie in Münster 2014 erlebt haben, oder wir sprechen von einem Hochwasserereignis mit Überflutungsfolge, wie wir es dann 2021 im Sommer in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz mit dem Schwerpunkt in diesen Bereichen erlebt haben.
Heißt das, da ist aber auch einen Zusammenhang zu erkennen, wenn wir sagen, es wird immer wärmer und es verdunstet ja auch immer mehr. Das heißt, im Sommer, wenn es heiß ist, nutzen wir ja auch mehr Wasser an der Oberfläche, das, was wir aus dem Boden holen, um, keine Ahnung, Felder zu besprengen etc. pp. Das verdunstet natürlich, also ist ja eine höhere Verdunstung da, als wir eigentlich wahrscheinlich hätten. Und ist das dann das Wasser, was uns hinterher quasi dann so geballt wieder auf den Kopf fällt?
Ja, das kann man so nicht sagen.
Okay, das ist gut.
Denn wir haben ja einen riesen Ozean und die Nordsee. Und das, was sie da verdunsten lassen, wenn sie es über die Felder oder über ihre Rosen im Garten sprengen, das hat nicht den maßgeblichen Einfluss. Ne? Da ist der Wasserhaushalt, den wir global betrachten müssen, noch eine ganz andere Größenordnung. Natürlich haben wir aber das Problem, wenn wir Grundwasser fördern, und das tun wir zu etwa 70% in Deutschland, um Trinkwasser zu gewinnen, dass wir möglicherweise dann den unterirdischen Grundwasserspeicher, den wir haben, punktuell überstrapazieren. Und dann kommt es zu dem Problem, wie wir das in bestimmten Kommunen in den letzten Sommermonaten hatten, dass hier Grenzen erreicht werden, dass das Wasser, das da gefördert wird, nicht mehr ausreicht, um den Bedarf zu decken. Für Trinkwasser wird es natürlich reichen. Mehr als 2 Liter pro Tag trinken wir ja auch nicht. Aber wer dann noch hingeht und den Rasensprenger anmacht, der mal gut 700 Liter in der Stunde über den Garten verteilt, und das tun dann alle um 16 Uhr, wenn sie vom Büro nach Hause kommen, dann kann es eng werden.
Aber ist das auch etwas, was, weil Sie sagen jetzt gerade der Rasensprenger im Garten. Ich selbst habe schon mittlerweile ein schlechtes Gewissen, wenn ich zu Hause etwas zu lange den Wasserhahn laufen lasse, weil ich mir denke, Wasserknappheit ist weltweit ein Thema und eben die globale Erwärmung, das korreliert ja auch alles miteinander. Ist es denn am Ende der kleine Mann, in Anführungsstrichen, der dafür verantwortlich ist, dass die Grundwasserspiegel sinken, oder sind da nicht andere Baustellen, die wesentlich größer sind und mehr Grundwasser zehren dann auch?
Ja, Sie müssen erstmal berücksichtigen, wenn Sie zu Hause Wasser sparen, helfen Sie keinem Menschen im afrikanischen Raum aus dem Wassermangel herauszukommen. Das bringt es nicht. Und hinzu kommt auch noch, dass überproportional hohes Wassersparen bei uns in Deutschland sogar kontraproduktiv sein kann, weil wir haben eine Schwemmkanalisation, die ist ausgelegt, dass wir letztendlich unser Abfall, unsere Abfälle im Wasser, das dann zum Abwasser wird, wegschwemmen.
Also alles, was ich die Toilette runterspüle, landet in der Kanalisation, aber es ist ja kein stetiger Fluss, sondern ich sorge dafür, dass, wenn ich mir die Zähne putze zum Beispiel, dass das eben weiter in Richtung Kläranlage geschwemmt wird.
Beispielsweise. Oder durch die Toilettenspülung oder die Dusche natürlich. Ja. So, und dadurch, dass das zeitversetzt viele Leute machen, haben wir dann immer einen bestimmten Abfluss in der Kanalisation, die dafür sorgt, dass diese Feststoffe dann zur Kläranlage weitergetragen werden. Und wenn wir jetzt alle anfangen, exzessiv Wasser zu sparen, dann fehlt das Transportmittel. Und dann bleibt das liegen, wird umgesetzt in der Kanalisation, es kommt zu Geruchsbelästigungen und durch bestimmte Prozesse, das wird jetzt ein bisschen kompliziert, mach das mal kurz, H2S, also dann haben wir Schwefelwasserstoff, der riecht extrem, ist sogar sehr giftig, wenn man dann in die Kanalisation einsteigt, da stirbt, kann man sterben, das ist sogar dann sehr gefährlich. Und es gibt dann einen aufwendigen biologischen, biochemischen Prozess, der dafür sorgt, dass beispielsweise Betonkanäle angegriffen werden. und dann im schlimmsten Fall einstürzen können. Das heißt, wir haben als Entwässerungstechniker, habe ich es gerne, dass möglichst viel Wasser auch bei Trockenwetter in der Kanalisation ist, um die Abfälle wegzuspülen. Natürlich haben Sie völlig recht, Wasser ist eine lebensnotwendige, wichtige Ressource und wir müssen bewusst damit umgehen. Aber wenn es jetzt darum geht, den Wasser ein bisschen länger laufen zu lassen oder dusche ich 5 oder 10 Minuten, ich glaube, da müssen Sie kein schlechtes Gewissen haben.
Nun haben wir aber immer noch das Problem der niedrigen Grundwasserspiegel. Was ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nicht bundesweit der Fall ist, sondern es gibt Bereiche, wo die Grundwasserspiegel einfach extrem niedrig sind. Wie kann man das denn wieder ausgleichen? Müssen wir da einfach auf schlechtes Wetter hoffen?
Schlechtes Wetter gibt es gar nicht. Es gibt sonniges Wetter und es gibt regnerisches Wetter. Und für mich, ehrlich gesagt, genieße ich den Regen auch, weil für mich, ich sage das sehr bewusst, Regen ist Segen. Denn wir leben hier mit 800 mm Niederschlag im Jahr. Das sind 800 Liter auf den Quadratmeter in einem Land, wo wir im Prinzip keinen Wassermangel kennen. Sie haben wahrscheinlich in Ihrem Leben noch nie wirklich Durst gehabt. Also, dass Sie ans Verdursten kamen, kennen wir hier in der Region ja gar nicht. Das ist das Positive. Wir sollten natürlich gerade in dem urbanen Raum, wo wir sind, zusehen, dass Wasser verdunstet und versickert. Das heißt, dass der natürliche Wasserkreislauf auch im urbanen Raum möglichst 1:1 umgesetzt werden kann. Ja, und dann stimmt es, wir müssen schauen, dass Wasser versickert und Grundwasser angereichert wird. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn es länger nicht regnet, sinken die Grundwasserstände. Das ist erstmal Natur. Wir ziehen Wasser, Grundwasser häufig so aus, 30, 50, 70 Meter Tiefe. Es gibt auch Brunnen, die noch tiefer gehen. Und dann kann es sein, dass wir so einen Grundwasserleiter haben, den wir irgendwann überstrapazieren. Es gibt eine goldene Regel der Trinkwasserversorgung. Nie mehr rausnehmen, als reinkommt oder da ist oder nachfließt. Das muss man berücksichtigen. Und ja, dann können wir so einen Grundwasserspeicher auch mal überstrapazieren. Dann müssen die Wasserversorger schauen, wie sie an Alternativen kommen. Und das wird zunehmend zum Problem. Wir haben im Ruhrgebiet hier weniger Probleme, weil hier wird vielfach das Wasser aus Trinkwassertalsperren entnommen, die oft gut gefüllt sind. Und jetzt kommen wir gleich wieder noch zum nächsten Thema. Sind die gut gefüllt im Frühjahr, weil wir über den trockenen Sommer kommen wollen? Und dann kommt ein Hochwasserereignis. Dann treffen diese Wasserabflüsse, diese hohen Abflüsse auf gefüllte Talsperren und dann haben wir wieder ein Problem, dass sie die Überflutungsvorsorge letztendlich nicht richtig durchführen können. Ich möchte noch unterstreichen, im Ahrtal oder das, was wir gesehen haben in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, die Talsperren haben alle funktioniert. Die waren alle in ihrer Funktion perfekt gewesen, aber es gibt halt irgendwann Grenzen. Und da stehen wir so in der Herausforderung bei den Oberflächenabflüssen, Trinkwasser vorhalten, aber auch Überflutungsvorsorge betreiben. Das sind divergierende Teilziele. Und da wir ja keine Propheten sind, sondern Wasserwirtschaftler, wissen wir auch nicht, wie wird denn der nächste Sommer. Das ist das eine. Und beim Grundwasser, ja, da müssen wir halt hinschauen. Wenn möglichst Wasser versickern lassen, aber wenn es länger trocken wird, müssen wir uns darauf einstellen in Deutschland, dass es lokal durchaus Probleme mit dem Grundwasser geben wird.
Aber Sie sagen gerade, dass Wasser versickert, führt dann eben dazu, dass sich die Grundwasserspiegel wieder auffüllen. Das haben wir ja im Grunde genommen indirekt auch in der Hand. Also wenn ich jetzt mal das Stichwort Flächenversiegelung nehme. Wir bauen auf der grünen Wiese Wohnsiedlungen mit Einfamilienhäusern oder generell, wir versiegeln einfach sehr viel Fläche, die ja potenziell dafür sorgen könnte, dass Wasser versickert und in das Erdreich quasi kommt. Kann man dem, und jetzt sind wir ja quasi bei der Infrastruktur, die wir bereitstellen, kann man dem irgendwie entgegenwirken?
Oh ja, und das müssen wir auch. Wir müssen stadtplanerisch umdenken. Das eine ist, dass wir schauen sollten, über Gründächer das Wasser in der Stadt zu speichern. Dann allerdings kommt es auch nicht ins Grundwasser, wenn es im Gründach gespeichert ist. Aber es verdunstet mit der Zeit. Und das Gründach ist einfach auch wunderschön für Biodiversität, ne? Für unterschiedliche Tiere und Insekten. Dann sollten wir das Wasser möglichst wiederum nicht in die Kanalisation leiten. Da geht es ja nicht verloren. Es wird nur in das nächste Oberflächengewässer eingeleitet. Wenn es verschmutzt ist, über die Kläranlage. Aber es geht immer in das nächste Gewässer. Aber ja, es versickert nicht im urbanen Raum, weil alles dicht befestigt versiegelt ist. Das müssen wir anders machen. Also Flächen entsiegeln. Dächer begrünen, Bäume, urbanes Grün in den Städten etablieren, um hier auch Verdunstung und Versickerung hinzuführen. Und dann sehen Sie hier auf dem Tisch, das sehen die Hörerinnen und Hörer jetzt leider nicht, aber ein kleines Modell über für eine Baumrigole, eins der Forschungsschwerpunkte hier bei uns im Institut, wo wir versuchen, grün Bäume im urbanen Raum zu etablieren und das Wasser den Baumwurzeln zuzuführen, damit der Baum wachsen kann und Wasser verdunsten kann und dass das Wasser in den Untergrund versickert, auch dort, wo vielfach die Flächen befestigt sind.
Okay, vielleicht beschreiben wir einfach kurz dieses Modell, weil mich das jetzt interessieren wird. Wir sehen oben einen Baum, darunter ist quasi der Boden. Wir stellen uns vor, dieser Baum würde ja in einer Stadt stehen wahrscheinlich. Also ich sehe jetzt den Baum, wie er in der Stadt steht und ich sehe aber, dadurch, dass das Modell nach unten offen ist, wie es darunter aussieht. Wo ist da denn jetzt der Unterschied zu dem, wie Bäume heute in der Stadt stehen?
Dieses kleine Modell hier ist ein System, das wir zusammen mit der Firma Humberg in Nottuln entwickeln und untersuchen, auch in Nottuln, auch ein Forschungsvorhaben. Hier sehen Sie einmal, dass in der Mitte des Modells der Baum in einem bestimmten Substrat steht. Dieses Substrat sorgt dafür, dass der Baum Luft bekommt. Das ist wichtig, denn der braucht Luft, Bäume atmen. Und dass wir viel Poren haben, 30-40% Porenraum, sodass da Wasser gespeichert werden kann. Das ist die klassische Baumrigole. Hier bei unserem Modell sehen Sie links und rechts neben dem Wurzelbereich des Baumes, der so im Idealfall 12 Kubikmeter groß ist, noch Speicher. Das sind dezentrale Regenrückhalteräume. Das Wasser kommt von der Oberfläche an, vielleicht vom Dach, von der Oberfläche, fließt da rein in diese Speicher. Wir speichern es zurück und lassen es zeitlich verzögert über Tage nach und nach in den Untergrund versickern. Und wir speichern es auch, um es gezielt den Baumwurzeln zuzuführen. Das heißt, es kommt viel Wasser. Wissen Sie, wenn so ein Starkregen kommt, dann reichert der auch das Grundwasser nicht an. Das Wasser, das kann gar nicht, das fließt so schnell über die Oberfläche ab, das geht gar nicht ins Grundwasser. Um Grundwasser anzureichern, haben wir es am liebsten wochenlang immer so einen Pieselregen, den keiner mag, weil alles ist grau. Fürs Grundwasser ist das ideal. Der Hammerregen, das Gewitter, hilft dem Grundwasser nicht weiter. Das Wasser fließt über die Oberflächen rasch irgendwo hin zum tiefsten Punkt, meistens ins Gewässer. Und wir speichern das dazwischen und halten es fest, um es nach und nach dem Baum und dem Boden, dem Grundwasser zuzuführen.
Okay, das heißt, wir haben jetzt, um es ganz stumpf auszudrücken, wir haben unter dem Baum noch sowas wie Tanks, die volllaufen
mit neben Regenwasser. Neben dem Baum.
Unter und neben dem Baum, genau. Die volllaufen und dann langsam das Wasser abgeben. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, erfüllt das ja auch zwei Zwecke, nämlich zum einen einmal, dass das Grundwasser wieder aufgefüllt ist, also dass das Wasser versickert, aber zum anderen ist das ja auch schon eine Art von Hochwasser- oder Überflutungsschutz, weil ja in einem Starkregensituation das Wasser dort ganz schnell reinlaufen würde, oder nicht?
Völlig korrekt. Das sind die beiden Ziele und das ist auch das Besondere an unserem Forschungsvorhaben hier. Wir betrachten nicht nur Rückhalt und Versickerung und Baum, sondern wir betrachten beide Fälle. Überflutungsvorsorge, Überflutungsschutz sage ich nicht, weil wir können uns vor Überflutung nicht schützen, wir können nur Vorsorge betreiben. Und das andere ist, dem Baum Wasser zu geben, sodass es ihm unter diesen schwierigen Bedingungen im innerstädtischen Raum halbwegs gut geht.
Okay. Bevor wir jetzt drauf kommen, was es vielleicht noch für andere Möglichkeiten gibt, in der Stadtplanung so etwas wie Überflutungen zu vermeiden oder abzuleiten. Sie haben eben gesagt, wir versuchen in der Umgestaltung der Stadtplanung dafür zu sorgen, dass in der Stadt mehr Wasser verdunstet. Mir erschließt sich noch nicht ganz, warum man das macht. Warum will ich, dass in der Stadt mehr Wasser verdunstet?
Wenn Sie heute Abend oder morgen früh duschen, ich weiß nicht, ob Sie Warm- oder Kaltduscher sind.
Das kommt drauf an.
Okay, wenn Sie Warmduscher sind und gehen aus der warmen Dusche ins Badezimmer, dann frieren Sie, weil das warme Wasser verdunstet auf Ihrer Haut und ist unangenehm. Ich kann Ihnen sagen, bin Kaltduscher, immer zum Schluss nochmal richtig kalt und dann gehe ich ins Badezimmer und ist angenehm. Verdunstungskühlung, das ist einfach Energie, die beim Verdunstungsprozess halt aus dem System entnommen wird und deshalb haben wir durch Verdunstung, Schwitzen beispielsweise, einfach Kühlung. Und der Baum macht genau das. Letztendlich, er transpiriert, er schwitzt in gewisser Weise und dadurch kommt es zu Kühlprozessen, neben der Verschattung natürlich auch. Das heißt, Grün, Gebäudegrün, nicht nur auf dem Dach, sondern auch an den Fassaden eines Gebäudes, Bäume führen durch Verschattung und Verdunstung zu Kühlung im innerstädtischen Raum.
Das heißt, wir begegnen den steigenden Temperaturen damit, dass wir uns eben so eine kleine Klimaanlage bauen, die eben befeuert, in Anführungsstrichen, wird oder angetrieben wird durch das Grün, was wir im urbanen Raum dann haben.
Ganz genau. Das ist grün. Klimaanlage finde ich super. Ist ein schöner Vergleich. Ist so eine grüne Klimaanlage, die darüber hinaus ja noch durch Wachstum CO2 bindet und den Sauerstoff überführt. Das wollen wir ja auch noch vor dem Hintergrund der Klimaentwicklungen. Und hinzu kommt dann noch, dass wir versuchen, Wasserflächen in der Stadt zu schaffen. Auch so ein See wie der Aasee in Münster ist nicht nur wahnsinnig toll, weil wir können drauf segeln und wir mögen Wasser und hat eine tolle Wirkung auf uns. Auch so ein See führt dazu, dass durch die Verdunstung des Wassers Kühlprozesse hervorgerufen werden. Das kann kontraproduktiv sein, wenn das Wasser sehr, sehr warm ist. Dann kann die Luft kühler sein als das Wasser, dann könnte so ein See sogar auch mal zu Erwärmung führen. Das ist aber eher selten der Fall. Das heißt, Sie merken das ja, wenn Sie an so einem Springbrunnen vorbeigehen, ne? In der Hitze, in der Stadt irgendwie, ach, dann spüren Sie das richtig, wie kühl das in Gewässernähe ist. Und deshalb wollen wir Grün und Wasser, wir sprechen von blau-grüner Infrastruktur, die wollen wir in die Innenstädte hereinholen.
Dadurch, dass man eben Regenwasser dort hinleitet, ob es jetzt in Pflanzen gespeichert wird oder eben in diesen Tanks wie unter den oder Speichern unter dem Baum, wie Sie gerade gesagt haben, da würde mich dann interessieren, welche Rolle spielt denn dann in dem Punkt auch die Filterung des Regenwassers? Also jetzt nicht nur, wie es vom Himmel kommt, sondern wir reden ja auch davon, das Wasser fällt auf die Straße und rauscht über die Straße in vielleicht eben diese Speicher unter dem Baum. Und auf der Straße ist ja sehr viel Dreck. Stichwort Autoabrieb, der ja durch die Elektromobilität jetzt auch nicht weniger wird, sondern eher mehr. Werden da dann einfach so, wird da ein Wasserfilter vorgestellt oder wie macht man das?
Muss man schauen. Erstmal ist der Boden das beste Wasserwerk, das Sie sich vorstellen können. Das heißt eine belebte Bodenzone, bewachsene belebte Bodenzone. Wenn da Oberflächenabflüsse hindurchsickern, dann haben wir die Filterwirkung durch die Bodenmatrix und die ganz vielen kleinen Bakterien. Wenn Sie eine Handvoll Boden haben, da sind Milliarden von kleinen Bakterien drin. Die sorgen dafür, dass Stoffe durch Verstoffwechslung umgesetzt werden. Nicht unbedingt abgebaut, aber umgesetzt werden. Dadurch hat die belebte Bodenzone schon mal Filterwirkung. Was ein Problem darstellt, sind beispielsweise Schwermetalle. Sie haben Reifenabrieb angesprochen, der ein Riesenproblem für uns darstellt. Da schauen wir, wie wird die Fläche genutzt. Ist das jetzt eine Fußgängerzone, weniger Verunreinigung, dann können wir das Wasser durchaus auch unmittelbar in den Boden versickern lassen und der Boden macht es sauber. Aber wenn wir jetzt das Problem haben, Schwermetalle, beispielsweise durch bestimmte Dachabflüsse, Materialien, Zink, Kupfer, im schlimmsten Fall vielleicht auch Pflanzenbehandlungsmittel, das sind Stoffe, die wollen wir so nicht im Wasser haben. Und dann haben wir, und das ist das nächste Spezialgebiet hier bei mir im Institut, Substratfilter, technische Regenwasserfilter, die wir entwickeln, um das Wasser vorzubehandeln. Zum einen für die Baumregulen vorzubehandeln, das untersuchen wir gerade, aber auch generell. Wir bauen technische Regenwasserfilter, beispielsweise in Wuppertal einen, wo wir im großen Stil Wasser durch ein ausgeklügeltes System behandeln, indem es durch Lamellen und durch Substratfilter so behandelt wird, dass wir die Stoffe nicht komplett rauskriegen, aber zu einem ganz großen Teil zurückhalten können.
Okay. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Überschwemmungsvorsorge oder Schutz. Wir haben jetzt schon diese wie war der Name nochmal genau?
Baumregulen.
Regulen, das muss ich mir merken. Angesprochen, was gibt es denn noch für Möglichkeiten im urbanen Raum, dass wir uns vor Starkregenereignissen wappnen können?
Grundsätzlich gilt es erstmal zu versickern, wie durch Mulden beispielsweise oder Flächenversickerung. Wenn Sie zu Hause einen großen Garten haben in einer Rasenfläche und der Boden darunter ist eher sandig, dann einfach das Fallrohr nehmen, 90 Grad Bogen und über die Wiese versickern lassen, sodass es wieder in das Grundwasser eingetragen wird und nicht in die Kanalisation. Wenn es zu Überflutungen kommt, dann ist einmal das Problem, dass die Kanalisation das Ganze nicht aufnehmen kann, weil die ist nur für Niederschläge einer bestimmten Häufigkeit ausgelegt. Dann kann das Wasser entweder nicht mehr rein in die Kanalisation oder spritzt aus der Kanalisation raus. Und wenn es dann über die Oberfläche fließt und dann zu einem Schaden führt, beispielsweise in den Kellerraum hineinfließt, dann haben wir die sogenannte Überflutung. Und wenn wir einfach dafür sorgen, dass Wasser nicht in die Kanalisation kommt bei stärkeren Regen oder generell bei Regen, dann haben wir in gewisser Weise einen wesentlichen Beitrag zur Überflutungsvorsorge geleistet.
Okay. Wollen wir einfach mal hoffen, dass in Zukunft es nicht vermehrt zu solchen Starkregenereignissen kommt, wie wir es ja zum Beispiel 2014 in Münster hatten. Das ist ja eigentlich ein gutes Beispiel für so ein Ereignis. Wenn ich an die Bilder von damals hier aus Münster zurückdenke, ist das natürlich aber kein Vergleich zu dem, was wir da jetzt im Ahrtal vergangenes Jahr gesehen haben. Mhm. Und das waren ja in dem Sinne größtenteils auch keine urbanen Räume. Kann man da, oder beziehungsweise natürlich kann man da bestimmt Vorkehrungen treffen, um sich vor so etwas zu schützen. Damit beschäftigen Sie sich hier ja auch. Was kann man da machen?
Ja, wie gesagt, schützen immer relativ, ne? Vorsorge betreiben. Ich muss da pingelig sein.
Ja, alles gut, ist ja gut.
Sie sagen, indem wir hoffen, dass es nicht öfter vorkommt, ich muss Sie enttäuschen. Wie gesagt, ich kenne die Zukunft auch nicht genau, aber alles deutet darauf hin, der Klimawandel ist ein Prozess, den wir so auch nicht mehr stoppen können. Wir können höchstens versuchen, dieses... Ich vergleiche das immer mit so einem Ozeanriesen. Ne? Versuchen Sie, den mal zu bremsen, dann brauchen Sie 15 Kilometer, bis der irgendwie zum Stillstand kommt. So ist der Klimawandel auch. Wir können nur dafür sorgen, dass es nicht oder dass es moderat bleibt mit der Klimaerwärmung und wir vielleicht bei 1,5 oder 2 Grad Celsius höherer Durchschnittstemperatur bleiben. Insofern, es wird passieren. Das Risiko einer Überflutung, eines Hochwassers nimmt zu. Das ist nachgewiesen. Und jetzt ist die Frage, was tun? Im urbanen Raum haben wir darüber gesprochen, dass wir Versickerungs- und Verdunstungsprozesse unterstützen. Sie müssen Rückstausicherungen bei sich am Gebäude überprüfen, ob sie die haben. Man kann schauen, durch Zwischenspeicher etwas zu tun, durch multifunktionale Flächen, indem wir im urbanen Raum gezielt Wasser in Bereiche leiten, wo es keinen Schaden anrichten kann. Das kann ein Sportplatz beispielsweise sein oder ein Platz, der so ausgelegt ist, dass Menschen bei schönem Wetter sich da aufhalten, aber bei schlechtem Wetter nicht. Und dann fließt das Wasser dahin und steht da vielleicht 20, 30, 40 Zentimeter tief, fließt nach dem Regen aber auch von selber irgendwann wieder ab in die Kanalisation, die dann ja auch wieder Platz hat. Das sind intelligente Konzepte, über die wir nachdenken, die wir vermehrt in den urbanen Raum integrieren müssen. Aber das ist der urbane Raum. Sie haben es gerade schon angesprochen, urbane Sturzflut, Münster 2014, auch viele andere Städte in Wuppertal, in Dortmund, in Berlin haben wir das überall punktuell gehabt. Und jetzt schauen wir mal in den Bereich Ahrtal, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen oder in Erftstadt-Blessem beispielsweise. Was ist da passiert? Da ist Regen über längere Zeit vom Himmel heruntergefallen, in erster Linie in Tallage, das Ahrtal. Wir haben also ein Kerbtalgewässer, wo ein kleines mittleres Flüsschen ganz gemütlich für viele Jahre daherfließt, immer mal mit mehr oder weniger Wasser. Und plötzlich fällt über diese Region so viel Wasser. Der Boden ist gespeichert voller Wasser, weil es vorher schon geregnet hatte. Und das Wasser fließt von den Hängen herunter in dieses Flüsschen. Wo soll es hin? Es kann nicht ausweichen. Das heißt, in relativ kurzer Zeit, innerhalb von wenigen Stunden, steigt das Wasser an. Wir sprechen dann von der Welle. Und diese Hochwasserwelle trifft dann plötzlich auf den urbanen Raum. Da war das zum Beispiel das Ahrtal, wo Menschen jahrelang wunderschön idyllisch gewohnt haben. Und dann mit aller Wucht kommt dann so eine Wassermasse dazu mit einem Wahnsinnsimpuls. 100 oder ein Kubikmeter Wasser, 1000 Liter, eine Tonne. An Masse, wenn das mit 2, 3, 4 Metern pro Sekunde ankommt, das ist eine Wahnsinnswucht, ein Impuls, nur ein Impuls. So, dann trifft das darauf, breitet sich dann aus über das Ahrtal, die Gebäude, die da sind, stellen auch noch einen Fließwiderstand dar. Ja, und dann haben wir das Riesenproblem. Ne? Ich kann nur sagen, wer in der Nähe eines Gewässers baut und wohnt, muss mit dem Risiko eines Hochwassers rechnen. Und man muss sich dann auch wirklich fragen, ob es gut ist, in unmittelbarer Gewässernähe wirklich sein Haus zu haben.
Das heißt, die Vorsorge, um vielleicht, es geht ja in erster Linie darum, auch Menschenleben zu schützen, wäre dann quasi, ich packe meine Sachen und ziehe da weg.
Ja, das hört sich dramatisch an und mir tut das leid. Also das hört sich kalt an, wenn ich das als Wasserwirtschaftler so sage. Ich kann das so richtig verstehen. Vielleicht könnte man auch sagen, wir bauen auch anders. Ich weiß von Konzepten, wo Leute ihre Häuser auf Stelzen bauen. Das wird teurer natürlich, ne? Die Statik und aber nicht tief gründen und keinen Kellerraum haben. Es gibt Menschen, die leben mit Hochwasser. An der Mosel gibt es Bereiche, da wissen die, dass Hochwasser kommt im Frühjahr, weil das ein Fluss ist, der im Frühjahr Hochwasser hat. Dann packen die ihre Klamotten alle nach oben ins obere Geschoss, haben unten alles gefliest und wenn das Wasser vorbei ist, spritzen sie das wieder aus und ziehen wieder nach unten. Also möchte ich jetzt nicht unbedingt machen, ne? Aber das ist so ein Konzept. Sie könnt natürlich auch mit dem Hausboot gut da leben irgendwie, aber das ist jetzt nicht wirklich ein ernstzunehmender Vorschlag. Ja, und so extrem das klingt, teilweise aus Tallage, dann in Gewässernähe raus und dann gucken, ob ich mir irgendwo eher im Hangbereich etwas baue. Aber auch da muss ich damit rechnen, dass Wasser den Hang herunterläuft und möglicherweise dann auch mir in das Gebäude hineinläuft. Man muss da in diesen Bereichen anders bauen und anders planen, als man das bisher so einfach gemacht hat. Hm. Es gibt dann noch einen wichtigen Punkt, ein Gewässer braucht Platz. Wenn Sie sich den Rhein anschauen, vielfach begradigt wie eine Gewässerautobahn. Tulla hat das gemacht. Ne? Man wollte den schiffbar machen und der mäandrierte so, also in so Schlangenform. Dazu brauchen die Schiffe dann lange. Also hat man ihn einfach begradigt, durchgestochen. Dadurch wird die Fließgeschwindigkeit höher. Und natürlich, wenn dann so eine Welle kommt und der ist in sein Bett hineingezwängt und kann nicht nach links und rechts, weil wir Dämme und Deiche gebaut haben. Wo soll das Wasser hin, wenn so viel Wasser kommt? Also wir müssen dem Gewässer Platz lassen, das wird vielfach auch getan. Auebereiche, die müssen wieder ja, regeneriert werden. Und das Gewässer muss einfach den Platz haben, sich dann irgendwo über einen Acker, über ein Feld ausbreiten zu können. Dann muss man mit den Landwirtinnen sprechen und sagen, so, ihr kriegt einen Ausgleich dafür. Aber ihr müsst damit leben, dass euer Bereich dann zwischendurch auch mal überflutet wird, um dann unterliegend Menschen zu schützen. Und wenn ich mir hier oben, nehmen wir mal das Beispiel, wenn die Kölner sich tolle Deiche bauen, dann verlagern die das Problem nach Düsseldorf. Und das darf man auch nicht. Also Deiche sind im Prinzip nicht eine gute Lösung als Überflutungsvorsorge. Das mag Bereiche geben, wo man das mal macht. Aber wenn ich durch Deutschland fahre und ich mache zig Fotos, ich könnte Ihnen die hier alle auf meinem Rechner zeigen, wo Gewässer schön ankommen, mäandrieren, ganz gemütlich, dann kommt der urbane Raum, zack, links, rechts eine Steilmauer und dann wird das Gewässer durch diese Orte hindurch gezwängt. Direkt an bis an den Ort gebaut. Schauen Sie mal in Münster. So Café Extrablatt, glaube ich, oder sowas. Ne? Da sitzen Sie und gucken direkt über die Stallmauer in die A nach unten rein. Ja, wenn da viel Wasser kommt, wo soll die denn hin?
Aber das klingt jetzt, als ob das irgendwie gerade eine neue Erkenntnis wäre, wenn ich mal an die Vergangenheit, keine Ahnung, aber es kommt mir so vor, dass in den letzten 20 Jahren oder so das Stichwort Renaturierung ja quasi in aller Munde ist. Ist es gar nicht so?
Doch. Nur wir können die, ich möchte das mal sagen, so die Vergehen der Menschen der letzten 100 Jahre, wo Gewässer in der Stadt keine Bedeutung hatten, die waren einfach im Weg, die hat man kanalisiert. Die sind wirklich in Kanäle unter die Städte gezwängt und ich gehe mit Ihnen eine Wette ein, in so ziemlich jeder Stadt hier finde ich kanalisierte Gewässer. Das war damals so, das hat man so gemacht, hinterher ist man immer schlauer. Ne? Ich kann jetzt 2022 schlau sagen, ja, das hätte ich aber 1931 anders gemacht. Ne? Aber so ist die Kanalisation entstanden und wir wissen jetzt, dass das ein Problem ist und plötzlich auch durch die EG-Wasserrahmenrichtlinie hatten Gewässer nochmal eine ganz andere Bedeutung für uns. Und ich persönlich freue mich über jedes offene Gewässer, das ich sehe. Ich mag das, aber wir konkurrieren natürlich in der Stadt. Da hatten Gewässer kaum Platz. Ne? Wenn ich Ihnen da sage, jetzt lassen wir das mal durch Münster die Arme meandrieren mit einem tollen Uferrandstreifen von 20 Meter links und rechts. Ja, meine Güte, dann können Sie Ihr GDI abreißen. Da wird man Ihnen auch was anderes erzählen. Ne? Wir brauchen irgendwie einen guten Kompromiss. Das ist allerdings nicht einfach.
Ja, und da sind wir wieder bei dem Ozeanriesen, der ja dazu auch passt. Also die Stadtbauplanung oder die Stadtplanung, die wird sich ja jetzt nicht von heute auf morgen verändern. Und da ist jetzt auch nach so einem Ereignis im vergangenen Jahr sitzen ja nicht irgendwie zig Bürgermeister in Deutschland und sagen, ja, ich glaube, da machen wir morgen mal einen ersten Spatenstich und ändern das. Also das wird ja auch ein sehr langwieriger Prozess sein.
Ja, wobei das einzig Gute, was ich an 2021 für mich ableiten kann, ist, dass bei vielen, vielen Menschen ein massives Umdenken stattfindet. Nur ein Beispiel dazu. Ich hatte nach dem Hochwasser in Münster, Braunsbach, Simbach ein Interview gehabt, mal im Morgenmagazin, im ZDF, und hatte kurz erklärt, wo das Problem ist. Und danach hatte ich einen Termin bei einem Amtsleiter einer größeren Stadt und der hatte das gesehen. Und dann haben wir darüber gesprochen. Und ich habe gesagt, Gewässer brauchen Platz. Wir müssen umdenken, stadtplanerisch umdenken. Dann sagte er mir, ich sage Ihnen mal, wie das bei uns funktioniert. Da kommt ein Investor und möchte in diesem Bereich Häuser bauen. Und ich gucke mir das an und er möchte 27 Häuser bauen. Und ich sage, 25 gehen, die zwei nicht. Da haben wir Überflutungsbereiche. Dann ruft der Investor beim Bürgermeister an und sagt, hören Sie mal, 27 oder gar nichts. Dann ruft der Bürgermeister, beim Amtsleiter und sagt, was machen wir denn jetzt? Ich habe doch ein Problem und der springt uns ab. Gut, dann sagt der Amtsleiter, ja, wenn Sie mir sagen, ne, Sie sind der Chef, ich mache einen Aktenvermerk und dann bauen wir von mir aus 27, aber ich habe es Ihnen gesagt. Und das wird heute nicht mehr funktionieren. Davon bin ich absolut überzeugt. Da ist so eine Sensibilität, auch in der Politik. Und hier geht es nicht darum, dass ich über jemanden schimpfe. Aber auch in der Politik, ich erlebe das jetzt auch, die vielen Anfragen, die sagen, ja Mensch, was machen wir denn? Und man ist da wirklich bereit, auch auf Geld zu verzichten letztendlich und zu schauen, dass wir Städte klimaresilienter bewirtschaften, schaffen und dabei dann einfach darauf verzichten, dass jeder Quadratmeter, auch wenn er viele, viele hundert Euro kostet und wert ist im innerstädtischen Raum, dass man auf das Geld verzichtet und sagt, dann lieber klimabewusst.
Gibt es denn Beispiele hier im Münsterland, in der Umgebung der FH Münster von Kommunen, mit denen Sie zusammenarbeiten, wo man sich anschauen kann, was Sie da so gearbeitet haben? Gibt es da Beispiele, die Sie nennen können?
Ja, also Münster ist für mich schon echt ein Musterschüler, was das betrifft. Die Stadt, mit der Stadt Münster arbeite ich auch zusammen. Wir haben Abschlussarbeiten an der Hammerstraße, jetzt eine Masterarbeit, wo ein Student sich mal Gedanken gemacht hat, was man machen kann. Ich muss die auch nicht überzeugen. Also die kommen auch auf mich zu, ne? Und wir reden dann miteinander. Ich habe jetzt im Münsterland vielfach Vorträge gehalten. Da waren dann Klimamanager, Flächenmanager, die mich angesprochen haben, gesagt, was können wir denn machen? Können Sie das mal erzählen? Hier wird demnächst, ich meine am 19. Mai, auch ein Workshop stattfinden von der Stadt Steinfurt. Wo einfach mal geguckt wird, was machen wir, und dann sind Bürgerinnen und Bürger eingeladen, hier im Hörsaal, ich glaube B206 nehmen wir, dann kommen die hin, ich halte einen Vortrag, es gibt einen Workshop und wer will, kann nachher mein Technikum besichtigen mit Augmented Reality Sandbox und was wir alle so haben. Nur das sind so Beispiele, dass wirklich die Kommunen auch auf mich zukommen und wir gemeinsam schauen, was wir machen können. Dann arbeiten wir mit der Gemeinde Nottel zusammen und untersuchen diese Baumregulen. Dann habe ich hier vom Gebäudemanagement schon Anfragen, ob wir so Baumregulen nicht auch am Höfer Campus pflanzen können. Oxford-Kaserne gibt es Überlegungen. Also im Umfeld erlebe ich das vielfach wirklich, dass Kommunalvertreterinnen und Vertreter sich Gedanken machen und dass wir schauen, was können wir denn machen.
Also das Thema ist angekommen und die Leute machen oder wollen auch was machen.
Ja, absolut.
Was mich jetzt mal interessieren würde, Sie haben eben gesagt, ich kann Ihnen auf meinem Rechner Bilder zeigen, wenn ich durch Deutschland fahre und sehe einen begradigten Kanal. Sind Sie so in dieser Wasserthematik drin, dass Sie an keinem begradigten Kanal vorbeifahren können, ohne ein Foto zu machen?
Fragen Sie mal meine Frau. Wie oft das passiert, ich fahre mit dem Auto und halt wieder ein Foto, sagt meine Frau, und die nimmt das mit süffisantem Lächeln zur Kenntnis. Es ist einfach so. Oder beispielsweise, wo ich schon ganz viele Fotos habe, verlegte Straßenabläufe. Gullis so im Volksmund, ne? Ja. Wo Blätter, Äste, Laub letztendlich den Einlauf verlegt, und das ist ein Riesenproblem, weil dann kann das Wasser da nicht rein. Inzwischen fotografiere ich sie fast nicht mehr, weil ich habe schon so viele Fotos davon.
Die Beweisführung ist abgeschlossen, könnte man sagen.
In gewisser Weise ja, aber Gewässer, wenn ich da was irgendwie sehe, ich kann nicht anders, ich muss anhalten und ein Foto machen.
Woher kommt Ihre Begeisterung fürs Wasser?
Ich weiß es nicht genau, ich habe aber eine Theorie. Ich bin am Herdixbach aufgewachsen und dieser Bach ist kanalisiert mit Sohlschalen. Das Wasser war teilweise kaminrot, weil es war Abwasser einer Kokerei gewesen, auch häusliches Abwasser. Als Kind haben wir dann da Dämme gebaut, die von der Emscher Genossenschaft fanden das nicht witzig, die fluchten immer, haben die wieder rausgenommen und wir waren 5 Minuten später, da haben sie wieder die Steine reingeschmissen. Aber ich kannte Gewässer nur so, auch die Emscher, die ist nur 500 Meter von meinem Geburtshaus weg, auch kanalisiert, offene Abwasserkanal, mockig und stinkig. Wir haben auf der Brücke gestanden, als Jungs teilweise geguckt, wann das nächste Präservativ angeschwommen kommt, und wir haben immer eins gesehen. Und dann haben wir mal Urlaub gemacht in Bayern und ich habe gesehen, wie Gewässer wirklich aussehen. Sodass ich weiß noch als Kind, dass ich gemerkt habe, die sehen ja ganz anders aus als bei mir zu Hause. Im Ruhrgebiet, natürliches Gewässer finden Sie, jetzt haben wir wieder vieles, aber finden Sie kaum. Auch der Herdixbach, wo ich aufgewachsen bin, ist jetzt wunderschön naturnah gestaltet. Und möglicherweise kam dadurch auch irgendwie so ein frühkindlicher Impuls, mich um Wasser zu kümmern.
Vielleicht hören uns jetzt in diesem Moment gerade Studieninteressierte zu, die sich überlegen, ja Mensch, Wasser, das hat mich eigentlich auch immer schon bewegt. Was würden Sie denen sagen, was können die bei Ihnen studieren oder hier bei uns an der FH Münster, was bietet sich da an?
Also ich bin ziemlich zuversichtlich, dass sich hier bei uns an der FH Münster im Wasserbereich ein Studium mit sehr hohem Niveau haben. Das zeigt sich dadurch, dass wir so viele Wasserprofessoren haben wie kaum an einer anderen Hochschule in Deutschland. Sowohl im Fachbereich Bauingenieurwesen als hier auch im Fachbereich Energiegebäude Umwelt. Ich habe in 3 Wochen Termin mit Gelsenwasser, einem großen Wasserversorger hier der Region. Die haben mich angerufen und gesagt, wir müssen uns mal zusammensetzen und gucken, was wir gemeinsam machen können. Wir haben Nachwuchsprobleme. Ich hatte hier kürzlich eine Dame aus Bad Oeynhausen, die sagt, ich suche einen Nachfolger für mich. Ich finde keinen. Haben Sie nicht Studierende, die um die Ecke denken können, die bei uns tätig werden können? Der Bedarf ist riesig. Und wir haben hier im Bereich Wasserversorgung, ich lese das in 7 Semesterwochenstunden, also schon ein ziemlich großes Spektrum im Studium für Wasserversorgung. Ich bin hier Stadthydrologe, mein Kollege Wetter macht die Abwasserreinigung. Das ist schon echt ein Fund an Lehre, was wir hier im Wasserbereich anbieten. Und wenn Sie hier rechts in mein Technikum rausschauen, Kanalnetz aus Acrylglas, Wasserversorgungsstrang, Wirbelfallschacht aus Acrylglas, ein Regenbecken, ein kleines Wasserwerk, mit dem ich das Wasser für alle Angestellten hier der Hochschule aufbereiten könnte. Augmented Reality Sandbox, Doppelring, ich höre jetzt auf, da sehen Sie, ich glaube, das gibt es an keiner anderen Hochschule in Deutschland in so einer Dichte.
Also Sie haben sich hier schon ein tolles Labor aufgebaut, kann man schon bestätigen. Man sieht es jetzt leider nicht, weil wir im Podcast sind, wir haben aber viele Bilder und auch Beiträge dazu bei uns auf der Website und alle, die es interessiert, wir packen einfach mal ein paar Links in die Shownotes und dann kann man sich das in Ruhe mal anschauen und durchklicken, so wie Sie sich durch Ihre Bilder durch von begradigten Kanälen dann quasi durchklicken. Ich würde sagen, wir sind schon am Ende des Gesprächs. Ich glaube, wir sind dem Ganzen noch gar nicht ganz auf den Grund gekommen, weil es einfach ein sehr weites Feld ist und wir werden uns bestimmt nochmal hier zusammen hinsetzen und über andere Themen im Bereich Wasser sprechen. Was ich Sie aber noch fragen muss, ist eine Abschlussfrage, die ich allen Gesprächspartnern hier im Kopfhörer, so heißt ja unser Podcast, stelle. Wann hatten Sie zuletzt einen Kopfhörer auf, Klammer auf, jetzt gerade gilt nicht, Klammer zu, und was kam da raus?
Wow, da muss ich drüber nachdenken. Ich könnte sein, es waren die 3 Fragezeichen gewesen. Ich höre die echt gern, als Kind habe ich die gerne gehört und dann habe ich das tolle Erlebnis in meiner Kirchengemeinde, wo ich tätig bin, immer vorm Urlaub kommt einer, jemand, wir mögen uns sehr und der schenkt mir immer vor meinem Urlaub eine CD mit die 3 Fragezeichen, der hört die auch gerne. Und dann, jetzt letztens lag ich in der Hängematte, als so schönes Wetter war und dann liege ich da, mache einen Kopfhörer und höre einfach die 3 Fragezeichen und kann wunderbar dabei entspannen.
Super. Haben Sie eine Lieblingsfolge von den 3 Fragezeichen?
Die älteren sind besser als die neueren.
Ja, da kann ich nur unterschreiben.
So, deshalb gerne so die ganz neuen, wo die noch wirklich noch jung sind. Ja. Justus Jonas und Peter Shawn, Bob Andrews.
Super. Alles klar. Dann vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich auf das nächste Mal.
Gerne. Bis bald.
Zum Abschluss dieser Episode wie immer noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du uns gern Feedback oder Themenvorschläge schicken möchtest, dann her damit. Entweder per E-Mail an podcast@fh-münster.de, Münster natürlich mit UE, oder via Social Media. Schreib einfach bei Facebook oder Instagram eine Nachricht an die Accounts der FH Münster. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schreib uns gern auch eine Bewertung und abonniere uns auf der Podcast-Plattform, auf der du so unterwegs bist. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Thank you.